Herzlich willkommen zum Schwestern in Zion Podcast.
Wir sind Nele
und Aileen,
zwei Schwestern, die es lieben, über Christus und sein Evangelium zu sprechen.
Wir wollen mit euch gemeinsam als Schwestern in Zion zu ihm kommen und ihm nachfolgen.
Herzlich willkommen zu unserer Folge 119 beim Podcast Schwestern in Zion. Schön, dass ihr wieder dabei seid, nämlich mit uns vorzubereiten auf diese Woche, in der wir Lehre und Bündnisse 30 bis 36 lesen. Und ihr kennt das, wir haben diese Woche wieder mehr Geschichte als letzte Woche und das gehen wir erstmal durch, ist aber auch nicht uninteressant, es hilft immer wirklich schön so den Rahmen zu verstehen, der um diese ganzen Kapitel herum ist. Ich finde das immer sehr, sehr hilfreich. So, und wir sind im Herbst 1830, da haben wir letztes Mal auch schon so ein bisschen reingesneakt und damit geendet. Es ist gerade kurz nach dieser Konferenz, die im September stattgefunden hat, und der Herr fordert infolgedessen mehrere Brüder dazu auf Mission zu gehen, verschiedene Aufgaben zu erfüllen, an verschiedene Orte zu gehen. Das ist so, was hauptsächlich die Kapitel 30 bis 34 sind. Wir verfolgen jetzt aber erst einmal eine ganz besondere Missionsreise von vier Brüdern, nämlich von Parley P. Pratt, Oliver Cowdery, Sieber Peterson und Peter Whitmer Jr. Wir wissen aus den vergangenen Wochen oder aus den vergangenen Kapiteln, dass Oliver Cowdery dazu aufgefordert wurde, den Indianern predigen zu gehen. Und er macht sich mit den Brüdern auf den Weg. Natürlich können sie sich nicht rüberbeamen, sie kommen auch an anderen Orten vorbei. Und ich könnte mir vorstellen, dadurch, dass er dort persönliche Beziehungen hat, auf Parley P. Pratts Ersuchen kommen sie in dem Ort Kirtland vorbei. Dort sprechen sie mit einem Mann, ein Freund von Parley P. Pratt, Sidney Rigdon. Vielleicht kennt der ein oder andere auch diesen Namen. Das passiert diese Woche öfter, dass wir immer mal wieder Namen entdecken, die neu dazukommen, Menschen, die neu dazukommen, deren Namen wir schon aus der Kirchengeschichte kennen. Und das ist auch jeder Fall, Sidney Rigdon. Er ist zu dieser Zeit Pastor der Gemeinde in Kirtland. Ich meine einen Baptistenpastor. Und Sidney ist auch sehr, sehr höflich zu Parley. Sie kennen sich von früher. Parley erwähnt, dass er durch Sidney zum Glauben gefunden hat. Sidney liebt die Bibel. Er weist darauf hin, dass die Bibel für ihn immer die Richtschnur in seinem Leben war und gibt wirklich innig Zeugnis davon. Und ist deswegen, auch wenn er höflich ist, nicht am Buch Mormon interessiert. Er hält fest, weiter nur die Bibel als Heilige Schrift in seinem Leben zu akzeptieren. Parley bittet ihn aber in aller Freundschaft darum, ihm zu vertrauen und das Buch Mormon zu lesen. Widerwillig willigt er ein und will ein paar Verse im Buch Mormon lesen. Außerdem erlaubt er den Brüdern, in seiner Gemeinde über das Buch Mormon und diese neue Kirche zu predigen. Kurz vor der Predigt fängt Sidney dann an, auch ein paar Verse aus dem Buch Mormon zu lesen. Und ja, er findet das eigentlich gar nicht so schlecht, was er da liest. Es kommt schon ein gutes Gefühl in ihm auf. Als er dann aber die Brüder auch noch predigen hört, kommt er durch diese Worte und durch das Buch Mormon zum Glauben, obwohl er sich so dagegen gewehrt hat im Grunde oder so dagegen gesträubt hat. Er kommt zum Glauben und nach der Predigt stellt er sich ebenfalls vor seine eigene Gemeinde und sagt und zitiert hier aus der Bibel und sagt, prüft alles und behaltet das Gute, womit er das Buch Mormon meint. Er und seine Frau bekehren sich daraufhin zur Kirche Jesu Christi, obwohl sie dafür Gefahr laufen, ihre Stellung und ihre Sicherheiten in der Gemeinde zu verlieren. Wie erwähnt, ist Sidney Rigdon hier der Pastor gewesen der Gemeinde. Die Gemeindemitglieder waren sogar gerade dabei, ihnen ein Haus zu bauen und sie lebten nun mal angestellt auf Kosten dieser Gemeinde. Es war also viel, was er verlieren konnte, wenn er durch diese Entscheidung abgelehnt wird von den Brüdern und Schwestern. Parley P. Pratt, Oliver Cowdery und Sieber Peterson, Peter Whitmer wird hier jetzt einmal nicht mehr erwähnt, aber die drei machen sich so rund um Kirtland auch immer mal wieder auf den Weg und gucken, wen sie dort noch predigen können. Und sie treffen eine Frau und ihre junge Angestellte. Die Dame des Hauses ist sehr erbost über die Botschaft, die die Missionare hier mitbringen und scheucht sie voller Wut raus und beschimpft sie als Ketzer und möchte nichts mit dieser neuen Botschaft zu tun haben. Die junge Angestellte, ein 15-jähriges Mädchen namens Abigail, geht ihnen aber hinterher, denn sie war tief bewegt von den paar Worten, die sie hören konnte und schämte sich auch dafür, wie ihre Chefin mit den Männern umgegangen war. Und sie holt sie ein, spricht mit ihnen und schickt sie zu ihrem Vater. Hier kommt ein ganz interessanter Bogen, der jetzt so ein bisschen zurückkommt zu der Geschichte mit Sidney Rigdon. Nämlich, die Familie dieses Mädchens lebt auf einer großen Farm. Sie gehören zur Gemeinde von Sydney Rigdon und leben mit vielen weiteren Familien dieser Gemeinde auf dieser großen Farm gemeinsam. Sie erinnern sich an die Dinge, die im Neuen Testament die frühen Heiligen befolgt haben, nämlich, dass sie zusammenlebten, dass sie alles gemeinsam hatten und diesem Vorbild wollten sie nacheifern und lebten dadurch ja, in einer Art Zionsgemeinde, in der sie sich unterstützten und alles miteinander teilten. Auf diese Farm kommen nun die Missionare und werden dort liebevoll und offen aufgenommen. Ihnen wird etwas zu essen gegeben, sie werden versorgt und sie dürfen auch dort predigen. Und schon in dieser Nacht, gegen Mitternacht, werden allein 17 Menschen aus dieser Gruppe getauft. Aber auch in den nächsten Tagen hört das nicht auf, es reißt nicht ab, es kommen immer mehr Leute und so werden in den nächsten Tagen über 50 Leute getauft. Und sogar Abigails Chefin Lucy, die vorher die Missionare so erbost weggeschickt hatte, kommt dazu, hört ihnen doch noch einmal zu und bekehrt sich. Oliver ist völlig begeistert von dieser Entwicklung, von all diesen Neugetauften und schreibt dem Propheten einen Brief, in dem er darüber berichtet. Und er bittet ihm, und hier sieht man die Ausmaße dieser ganzen Bekehrungsgeschichte, er bittet den Propheten um 500 weitere Exemplare des Buches Mormon, um weiter missionieren zu können. Oliver hat derweil aber nicht vergessen, ich finde diese Entwicklung dieser Gemeinde sehr schön, vor allen Dingen vor dem Hintergrund von Sidney Rigdon, der nun wahrscheinlich nicht all sein Hab und Gut verloren hat und sein Ansehen in dieser Gemeinde. Er konnte im Grunde diese Gemeinde fast ausnahmslos mit in die Kirche Christi nehmen, was eine wundervolle Belohnung für ihn ist, denke ich, in Bezug auf das Opfer oder das mögliche Opfer, das er gebracht hat für den Herrn. So, zurück zu Oliver. Er hat natürlich nicht vergessen, dass das nur der Weg ist zu seinem eigentlichen Bestimmungsort. Er möchte immer noch weiter zu den Indianern reisen, um ihnen zu predigen. Die Missionare machen sich also auf, um Kirtland zu verlassen, um auf ihren weiteren Weg, ihren Bestimmungsort zu kommen. Und nehmen außerdem noch einen Neubekehrten mit, namens Frederick Williams, der auch mit ihnen aufbricht. Es ist, wir wissen, Herbst, es ist mittlerweile Spätherbst. Und in einer Gegend der USA, in der das bedeutet, dass schon im Flachland Schnee liegt. Es ist sehr, sehr kalt. Kein Zeitpunkt, zu dem damals sonst eine Reise angestanden hätte, wenn sie nicht unbedingt notwendig gewesen wäre. Also wir haben Schnee bis ins Flachland. Und sie gehen los, wollen, um abzukürzen, noch einen Dampfer nehmen, um über den Fluss zu fahren. Dieser Fluss friert aber zu, weil es so unglaublich kalt ist. Und der Dampfer bleibt auf dem zugefrorenen Fluss stecken, sodass die Missionare den Dampfer verlassen und einfach am Fluss weiter durch den Schnee stapfen. Der Wind ist zu dieser Zeit so kalt, dass sich, wie es in Heilige steht, fast die Haut vom Gesicht der Männer abschält, weil der Wind so schneidend und kalt ist. Aber sie wissen, dass der Herr ihnen eine Aufgabe gegeben hat, nämlich zu den Indianern zu gehen. Auf dem Weg hinter die Grenze der USA treffen sie auch schon einen anderen Indianerstamm an, dem sie predigen, kurz bevor sie sich weiter aufmachen, zu ihrem eigentlichen Ziel hinter den Grenzen der USA. Zur gleichen Zeit geht hier die Geschichte von Sidney Rigdon weiter. Sidney Rigdon hat einen Freund, dessen Namen wir vielleicht auch schon einmal gehört haben. Dieser Mann heißt Edward Partridge. Und die beiden haben sich auf den Weg gemacht nach Manchester, um den Propheten kennenzulernen. Sidney wurde mittlerweile schon getauft, wahrscheinlich von den Missionaren, die dort waren. Und Edward ist zwar sehr interessiert, aber er will erst einmal den Propheten kennenlernen, bevor er sich taufen lässt oder weitere Entscheidungen trifft. In Manchester angekommen, treffen sie aber nur auf Josephs Eltern, denn dort lebte Joseph ja überhaupt nicht mehr. Interessanterweise möchte Edward sich aber die Farm und die Familie so ein wenig anschauen, weil er sich davon verspricht, einen Eindruck zu bekommen von dem Leben dieser Familie und von deren Charakter und deren Einstellung zu verschiedenen Dingen. Er sieht, dass es ehrliche, fleißige Menschen sind und das beeindruckt ihn sehr. Sie machen sich weiter auf dem Weg nach Fayette, kommen dort am Abend an und kommen in Josephs Haus, wo gerade eine Versammlung der Kirche abgehalten wird. Joseph predigt gerade und spricht vor der Versammlung. Im Anschluss dieser Versammlung gibt Joseph Zeit für Zeugnisse der Anwesenden. Und Edward Partridge ist so bewegt, er steht auf, erzählt von seiner Reise, dass er ihn unbedingt treffen wollte, wie sich sein Zeugnis entwickelt hat. Und er bittet noch in dieser Versammlung den Propheten, ihn zu taufen. Joseph vertröstet ihn erstmal, sagt, komm erstmal an, wir machen das noch, keine Sorge, schön, dass du da bist. Und es ist nicht nur so, dass Sidney Rigdon und Edward Partridge hier ankommen, um für sich Erlösung und Antworten zu finden. Sie sind auch eine Antwort auf ein Problem oder ein Gebet, eine Situation, die Joseph hier hat. Denn er war zu dieser Zeit mit der Übersetzung der Bibel beschäftigt. Oliver und er hatten schon im Sommer vom Herrn erfahren, dass es wichtige Wahrheiten gab, die in der Bibel fehlten, also rausgenommen wurden und deswegen eine Neuübersetzung gut wäre. Joseph hatte während dieser Zeit, in der er angefangen hatte, die Bibel zu übersetzen, auch zusätzliche Offenbarungen empfangen, die wir zum Beispiel heute in der köstlichen Perle finden. Er hat hier an dieser Stelle schon offenbart bekommen, was Mose am brennenden Busch gesehen hatte. Also diese ganze Vision, die Mose von der Welt, von der Geschichte der Welt und allem gegeben wurde, die wir heute in der köstlichen Perle lesen können. Aber es war sehr schwer. Er hat da immer, seit Oliver gegangen war, nur verschiedene Leute, die so ein bisschen eingesprungen sind als Schreiber. Er konnte das alleine nicht so richtig weiterführen. Und so bekommt er kurz nach Edwards und Sidneys Ankunft eine Offenbarung. Nämlich, dass Sidney Rigdon sein neuer Schreiber werden sollte. Das finden wir in Lehre und Bündnisse 35. Das ist die Offenbarung, die direkt an Sidney Rigdon gerichtet ist. Und gemeinsam, nachdem sie angefangen haben damit, erhalten sie die Offenbarung über Henoch und Zion und machen sich viele, viele Gedanken darüber. Und ich musste darüber nachdenken, wie passend das war, dass gerade Sidney Rigdon für diese Offenbarung der Schreiber war. Wenn wir uns daran erinnern, aus was für einer Gemeinde er kam, in der die Menschen schon versucht haben, zusammen die Dinge gemeinsam zu haben, zu teilen, eines Herzens und eines Sinnes zu sein, eine Art Zionsgemeinde schon zu haben. Und dass er jetzt hier die Offenbarung miterleben kann über genau das, über dass es schon einmal möglich war und dass, nachdem sie sich darüber beraten, ihnen auch klar wird, dass das auch einmal wieder das Ziel sein soll. Nämlich in einer Zionsgemeinde zu leben und auf diese Weise alles miteinander zu teilen. Nicht nur Sidney Rigdon, sondern auch Edward Partridge erhält eine Offenbarung durch den Propheten. Das ist Lehre und Bündnisse 36. Ihm wird gesagt, dass er auf Mission gehen soll und sich auf das Kommen Christi zum Tempel vorbereiten soll. Es geht hier nicht um das zweite Kommen, sondern ihm wird gesagt, der Herr wird zum Tempel kommen und bereite dich darauf vor. Direkt nach seiner Taufe, wenige Tage später, bricht er auf, um zuerst einmal seinen Angehörigen und Freunden vom Evangelium zu erzählen und sich dann weiter auf den Weg zu machen, um das Evangelium in der Welt zu verbreiten. Ich hatte die Idee, dass, ja, weil in dieser Folge sehr viele Namen auftauchen, die wir vielleicht schon mal gehört haben, aber nicht so richtig einordnen können, wenn wir nicht total gut in Kirchengeschichte unterrichtet sind. Deswegen nochmal ein kleiner Überblick, wer in diesen Kapiteln dazugekommen ist. Also wir haben einmal Parley P. Pratt. Seine Bekehrungsgeschichte haben wir schon zwei Folgen vorher besprochen. Aber Parley P. Pratt ist uns ein Begriff, weil er ein sehr erfolgreicher Missionar war. Er hat nicht nur Sidney Rigdon zur Kirche gebracht, sondern auch später John Taylor, der dritte Prophet war. Joseph Fielding, der Vorfahre von Joseph Fielding Smith war, der zehnte Prophet war. Außerdem Vorfahre von M. Russell Ballard. Parley P. Pratt war selbst später ein Apostel und ist auch bis zu seinem Tod, der leider gewaltsam war, in der Kirche geblieben und hat an seinem Glauben festgehalten. Sidney Rigdon, der ja durch Parley P. Pratt zur Kirche gekommen ist, wurde später erster Ratgeber in der ersten Präsidentschaft von Joseph Smith. Er war leider einer derjenigen, der in der Verwirrung nach Joseph Smiths Tod auf der Seite derjenigen war, die gegen die Nachfolge von Brigham Young war. Er war nämlich dafür, dass er ein Stellvertreter sein sollte, bis die Söhne von Joseph Smith bereit sind, ja, so eine Art königliche Nachfolge in der Kirche einzunehmen und dadurch die Kirche zu leiten. Dadurch ist er dann eher in dem Zweig der Kirche gewesen, der heutzutage so die Community of Christ, also zu dem Zeitpunkt so die reorganisierte Kirche war. Das ist so, wo er mehr einzuordnen war später. So, und Edward Partridge gilt als der allererste präsidierende Bischof über die Kirche. Das fand ich auch ganz interessant. Er war lebenslang Mitglied, trotz Verfolgung. Auch er wurde einmal geteert und gefedert, also er musste viel mitmachen. Er ist durch seine Töchter, auch Vorfahre von Personen, die wir bis heute kennen. Seine erste Tochter ist zum Beispiel eine Vorfahrin von James E. Faust durch ihre Heirat geworden. Und seine zweite Tochter war eine von Brigham Youngs Ehefrauen. Also so sehen wir, wie sich das so bildet. Ich finde es manchmal ganz interessant, so zu sehen, wo die Leute, warum wir die Namen überhaupt kennen und was aus ihnen geworden ist. Und das nur so als kleinen Zusatz zu dieser Geschichte heute.
Ja, vielen, vielen Dank. Also wir haben viele Menschen lernen wir kennen. In diesen Abschnitten sind es ja eigentlich, mein Mann sagt immer, das heißt aber nicht Kapitel.
Ja, mir passiert das ständig und dann will ich Abschnitte sagen und denke ich so, ist doch egal.
Ja, also wenn wir Kapitel sagen, entschuldigt, wir meinen Abschnitte. Ist ja auch egal.
Verurteilt uns nicht.
Ja, also viele Namen, die wir kennenlernen. Und ich liebe die Geschichte. Ich mag Lehre und Bündnisse ja sowieso unheimlich gerne. Und ich habe das Buch Heilige zwar schon einmal nicht ganz durchgelesen, aber schon etliches davon. Aber ich vergesse immer wieder fast alles, was da passiert ist. Und woher sie alle kommen und was sie alle für richtig coole und unglaubliche Bekehrungsgeschichten haben, die Menschen damals. Und so sehr ich den Hintergrund auch liebe und so cool ich das auch finde, dass wir das jetzt jede Woche nochmal lesen können und uns nochmal bewusst wird, was alles dahinter steckt, dass es Menschenleben waren, die dahinter waren, so ist doch das, was letztendlich wichtig ist für uns, das, was in der Schrift selbst steht. Und eigentlich habe ich ein völlig anderes Thema vorbereitet für heute. Und es ist das erste Mal, dass mir das richtig passiert, aber ich habe nicht das Gefühl, dass ich darüber sprechen soll, was ich vorbereitet habe.
Oh, wow.
Sondern, über etwas anderes. Und
oh.
Ich brauche mein Taschentuch. Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, warum. Aber so ist es. Und natürlich versuche ich dem zu folgen. Also, falls es nicht ganz so vorbereitet ist, falls es nicht ganz so flüssig läuft, liegt es daran, dass es nicht besonders gut vorbereitet ist. Ich weiß gar nicht, was los ist.
Das ist ja süß.
Ich habe nämlich eben, während Nele die Geschichte erzählt hat, nochmal durch die Schriften geblättert. Wir haben ja diese große Version von Lehre und Bündnisse von der Steffi von Zauberzeilen, die Studierversion. Und mir ist eine Notiz aufgefallen, die ich mir gemacht habe, und zwar im Abschnitt 30. Ich habe neben eine Schriftstelle, neben einen Vers, nämlich ein kleines Haus gemalt. Und zwar ist das Abschnitt 30, Vers 4. Dort steht: Und dein Heim soll im Haus deines Vaters sein, bis ich dir weitere Gebote gebe. Und du sollst dich dem geistlichen Dienst widmen, in der Kirche und vor der Welt und in den Gebieten ringsum. Amen. Ein völlig unscheinbarer Vers, der wahrscheinlich einfach für jeden anderen, der über diesen Abschnitt liest, einfach nur ein Zusatzvers ist, der dem David Whitmer, dem der Herr diesen Vers hier gegeben hat, sagt, was er jetzt gerade machen soll. Aber interessanterweise ist dies eine Schriftstelle, ich wusste gar nicht mehr, wo sie steht, also war ich jetzt selbst überrascht und erfreut, sie mal wiederzusehen, als ich sie jetzt diese Woche beim Lesen wieder angetroffen habe. Eine Schriftstelle, die mir relativ viel bedeutet, weil sie mir ein Zeugnis gegeben hat dafür, was es bedeutet, dass wir heute Schriften haben. Und zwar war es so, dass ich eines Abends im Bett lag, suchend nach einer Antwort. Vor ein paar Jahren haben mein Mann und ich uns überlegt, wo wir hinziehen sollen. Wir haben in unserer letzten Stadt gewohnt. Wir sind dorthin gezogen, um näher an uns, an Freunden zu sein. Und wir hatten dort eine wirklich richtig schöne Zeit. Dort wurde auch unsere Tochter geboren. Aber es war an der Zeit, finanziell und auch aus Platzgründen diese Wohnung, in der wir gelebt haben, zu verlassen. Und wir hatten zwei sehr gute Optionen, wo wir hinziehen könnten. Und das, wo wir hinziehen würden, würde auch erstmal für mindestens die nächsten bestimmt 10 Jahre unseren Wohnort bestimmen. Und viele Fragen hingen damit zusammen. Also ist das der Ort, wo wir unser Kind aufwachsen sehen wollen? Ist das eine gute Umgebung für sie? Ist das eine gute familiäre Situation, wird mein Mann da einen guten Job bekommen und so weiter. Und wir haben uns eine richtig, richtig große Tabelle gemacht mit Präferenzen und das alles gewichtet, die uns echt Tage gekostet hat, um nur am Ende herauszufinden, dass es eigentlich beides so gut wie gleich war. Also wirklich das Ergebnis war, es gab nicht wirklich einen ganz klaren Favoriten. Ja, und es war wirklich etwas, was uns sehr beschäftigt hat. Und wir hatten schon dafür gebetet, wir hatten uns dann auch für ein Haus entschieden und ich hatte aber noch keine Antwort bekommen, ob das die richtige Entscheidung war. Und ich habe immer von den Geschichten gehört, dass Leute Fragen hatten und sie haben die Schrift aufgeschlagen und da war plötzlich ein Vers, der so war, als ob er wirklich zu ihnen spräche, als ob der nur für sie da reingeschrieben worden wäre. Und ich dachte, ja, das ist ja richtig cool, aber wie soll mir das in dieser Situation helfen? Der Herr wird da jetzt nicht reinschreiben, du sollst in die Stadt ziehen oder du sollst in die Stadt ziehen, sondern das wird da jetzt nicht namentlich drinstehen. Ich lag also im Bett am Handy und dachte, schlag mal die Schriften auf, also die digitalen Schriften. Und da ich Lehre und Bündnisse sehr mag, ich schätze, dass es der Grund ist, vielleicht wurde ich auch vom Geist dazu bewegt, habe ich Lehre und Bündnisse aufgeschlagen und einfach durch die Kapitel gescrollt, ohne wirklich was zu lesen. Ich habe einfach nur ein bisschen durchgeguckt und bin dann, warum auch immer, ich weiß es wirklich nicht, in Abschnitt 30 hängen geblieben, anscheinend. Wie gesagt, ich kann mich nicht mehr an diesen Abschnitt erinnern, weil das so ein unbedeutender Abschnitt damals war für mich, bis zu dem Zeitpunkt. Und ich habe angefangen, diesen Abschnitt zu lesen und habe plötzlich den Vers 4 gelesen, in dem der Herr eben sagt, und dein Heim soll im Haus deines Vaters sein, bis ich dir weitere Gebote gebe. Das Interessante dabei war, also erstmal, dass überhaupt dieser Vers da war und dass es überhaupt einen Vers gibt, in dem darüber gesprochen wird, wo jemand wohnen soll. Aber dass die Entscheidung war, dass wir in das Haus meiner Eltern ziehen und auf lange Sicht das Haus übernehmen oder dass wir in ein Haus ziehen, was dem Vater meines Mannes gehört. Also es war so oder so ein Haus unserer Väter, entweder auf der Seite oder auf der Seite. Aber als ich diesen Vers gelesen habe, kam mir ganz klar das Bild von dem Haus, in dem wir jetzt wohnen, in den Sinn. Das Haus meiner Schwiegereltern. Und es war wie ganz kurz, wie so eine Millisekunde, einfach so ein Bild von diesem Haus. Und ich wusste in dem Moment, dass das die richtige Entscheidung war, die wir getroffen haben. Und es mag vielleicht eine relativ kleine Entscheidung sein. Ich meine, wir haben jetzt nicht uns entschieden, keine Ahnung, sollen wir uns der Kirche anschließen oder nicht, so wie die Mitglieder hier damals. Aber es war ein Zeugnis für mich, wie der Herr uns führt durch seine Schriften. Und ich liebe es, wie sehr die Menschen hier in den Kapiteln und auch in der Geschichte, die wir jetzt gehört haben, wie sehr auch sie durch die Schriften ein Zeugnis bekommen konnten von der Wahrheit und was das bedeutet. Wir haben da ja schon ganz oft drüber gesprochen, immer wieder erwähnt, wie privilegiert wir sind, dass wir 4 Schriften haben. Also das Buch Mormon, Lehre und Bündnisse, die Bibel, das Alte Testament und das Neue Testament. Und wenn man die köstliche Perle mit dazu nimmt, dann eigentlich 5. Also 5 Bücher plus die Ansprachen der lebenden Propheten, also wie viele Schriften wir haben und wie wundervoll das ist, so viel Führung zu haben. Dass es in keiner Zeit so viel Führung durch Schriften gab, nicht nur die Bibel, sondern eben auch das Buch Mormon und so weiter. Und wir können hier sehen durch die Beispiele wie Sidney Rigdon, Parley P. Pratt, aber auch von der Rhoda Greenie, von der wir letzte Woche noch gehört haben, was für eine Macht die Schriften haben in unserem Leben. In einer Ansprache, die ich jetzt eben noch schnell rausgesucht habe, Nele, noch die Geschichte noch zu Ende gebracht hat, eine Ansprache von Quentin L. Cook aus der letzten Generalkonferenz, da spricht er über die Heiligen Schriften. Die Ansprache heißt Heilige Schriften, die Grundlage des Glaubens. Und wenn diese Folge rauskommt, dann ist es schon nach der Generalkonferenz im April, also ich meine die Herbst-Generalkonferenz 2024. Und er hat dort gesagt, die wichtige Rolle der Heiligen Schriften, sowohl bei der Bekehrung als auch in dem Beschreiben im Evangelium treu zu bleiben, ist nicht zu unterschätzen. Die Propheten vor Alters, die im Buch Mormon beschrieben werden, kannten die Mission Jesu Christi und lehrten sein Evangelium. Das Buch Mormon hilft uns, Gott näher zu kommen, indem wir die darin enthaltenen Lehren kennenlernen, verstehen und anwenden. Der Prophet Joseph Smith hat über das Buch Mormon gesagt, wenn man sich an dessen Weisung halte, werde man dadurch Gott näher kommen als durch jedes andere Buch. Und das ist es eigentlich schon. Ich möchte eigentlich mein Zeugnis ablegen einfach von den Schriften. Von dem Buch Mormon, von dem Buch Lehre und Bündnisse und auch von der Bibel und einfach davon, dass der Herr uns führt. Und dass wir uns nicht scheuen sollen, das zu teilen, weil wir sehen, was diese Schriften, gerade auch das Buch Mormon, was das für eine Auswirkung haben kann auf die Herzen der Menschen. Hier ist Sidney Rigdon das perfekte Beispiel dafür, der eigentlich so an der Bibel festgehalten hat und sagte, so wie wir das im Buch Mormon ja auch lesen, ne, wir haben die Bibel, Gott kann nicht noch mehr sprechen oder er will nicht noch mehr sprechen. Aber ich fand die Worte ganz beeindruckend, die wir in Heilige lesen, die er zu seiner Frau gesagt hatte. Er hat nämlich gesagt, als er, nachdem er ein Zeugnis bekommen hatte, dass das Buch Mormon war, nicht Fleisch und Blut haben mir das offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Meine Liebe, du bist mir schon mal in die Armut gefolgt. Bist du bereit, es noch einmal zu tun? Und dann hat sie gesagt, ich habe mir ausgerechnet, wie hoch der Preis ist. Es ist mein Wunsch, den Willen Gottes zu tun, auch wenn es mich das Leben kostet. Was für ein Paar, ne? Die beiden.
Ja, Wahnsinn. Wahnsinn.
Und ich bin so dankbar für diese Möglichkeit. Und wie gesagt, ich möchte einfach Zeugnis davon ablegen, dass der Herr uns kennt und selbst solche kleinen Entscheidungen, oder ich meine, für uns war es eine große Entscheidung, aber solche Situationen, in denen wir vielleicht denken, ja, da gibt es nichts zu, was speziell auf diese Situation zugeschnitten ist oder so. Selbst in solchen Momenten, selbst für die hat der Herr uns die Schriften gegeben.
Mir ist, als du das gerade gesagt hast, dass es eigentlich nur so eine kleine Entscheidung ist, ist mir eine Formulierung eingefallen, dass ich dachte, es ist, sieht vielleicht eher aus wie eine zeitliche Entscheidung. Ne? Ja. Also keine ewige, keine geistige Entscheidung. Und da fiel mir aber dann ein Vers ein, den wir letzte Woche hatten. In Lehren Bündnisse 29, Vers 34, da sagt der Herr: Für mich ist alles geistig und zu keiner Zeit habe ich euch ein Gesetz gegeben, das zeitlich ist. Weder irgendeinem Menschen noch den Menschenkindern, auch nicht Adam, eurem Vater und so weiter. Also ich glaube, dass wir manchmal in diesen Entscheidungen, die für uns so klein sind und vielleicht zeitlich scheinen, übersehen, was für geistige und ewige Auswirkungen es haben kann, dem Herrn dort zu folgen oder nicht zu folgen. Ne? Mhm. Wenn man da an diesem Punkt steht und sagt, okay, letztendlich ist das doch für meine Ewigkeit völlig egal, in welchem Haus ich leben werde, fürs Leben oder für ein paar Jahre.
Ja.
Aber das Wundervolle daran, dass wir uns vom Herrn führen lassen können durch die Schriften oder auch so, ist ja, dass wir nicht das ganze Bild sehen müssen, weil er sieht das ganze Bild. Und wir können ihm einfach vertrauen, dass das für unser geistiges Wohl, für das Wohl unserer Kinder oder wem auch immer wir begegnen, weil wir an diesem Ort wohnen, ich weiß es nicht. Genau das ist, was wir tun sollen und dass es nichts gibt, so wie er hier gesagt hat, dass es nichts gibt, was zeitlich ist. Alles, was er uns gibt, ist immer geistig, hat immer einen geistigen Ursprung und immer für unsere ewige Perspektive auch wichtig.
Ja. Mir ist, als du das gerade sagtest, noch eingefallen, ein Vers aus Lehren Bündnisse 33, den wir jetzt auch diese Woche lesen, wo der Herr sagt: Und das Buch Mormon und die Heilige Schriften sind mir zu eurer Belehrung gegeben. Und die Macht meines Geistes belebt alles. Wir haben eben die Schriften, die sind die Grundlage. Und ja, genauso wie das in den Situationen mit den Menschen aus Heilige ist, die uns vorausgegangen sind, die daran teilgehabt haben, diese Kirche aufzurichten und die ein Zeugnis dafür brauchten, um durch diese schwierige Zeit zu gehen, war das Buch Mormon, waren die Schriften die Grundlage. Und genauso war das hier eben auch für mich, das war ja jetzt noch nicht mal die genaue Antwort, weil es war ja für mich nicht die Antwort, in das Haus meines Vaters zu ziehen. Also wenn ich jetzt gesagt hätte, okay, ich nehme nur diese Schriftstelle und das reicht, sondern es ist eben dieses Zusammenspiel, weil wenn der Geist nicht dabei wirkt, dann sind es letztendlich nur Worte, die jemand mal aufgeschrieben hat.
Ja.
Aber dadurch, dass es eben nicht zeitlich ist, sondern geistig, ne, wie du vorgelesen hast und wie Christus hier auch nochmal sagt, dadurch, dass der Geist alles für uns belebt, so hat der Herr in diesem Moment eine Schriftstelle für mich belebt, die so trivial scheint und die mir niemals sonst in Erinnerung geblieben wäre. Und ich glaube von ganzem Herzen, dass wir wirklich Antworten finden können, selbst wenn es kleine Sachen sind. In den Schwierigkeiten, selbst in den zeitlichen, der Herr möchte uns führen und das tut er durch seine Schriften. Und das tut er durch seinen Geist. Und wenn das zusammenwirkt, wenn wir dem die Möglichkeit geben, in unserem Herzen zu wirken und auch es teilen mit anderen, damit es in ihren Herzen wirken kann, dann bringt es uns dahin, dass wir unser Leben so ausrichten, wie der Herr es möchte. Und das ist letztendlich das Wichtige, damit wir zu ihm zurückkehren können.
Danke fürs Zuhören. Falls ihr eure Gedanken mit uns teilen wollt, nutzt einfach den Hashtag Schwestern in Zion oder verlinkt uns unter @schwesterninzion.
Ihr findet uns auch auf Instagram und Facebook unter Schwestern in Zion. Habt eine wunderschöne Woche und bis zur nächsten Folge.